Es fällt mir und fiel mir schwer, nicht mitzusingen. Was wir alles im Herzen machen sollen, da werde ich herzkrank. Jesus hat vor 2000 Jahren gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Ich will meine Gemeinde bauen. Also herzlich willkommen auf der Baustelle. Und das ist so schön, Gemeinde zu erleben. Ich finde das einen besonderen Sonntag, dass heute zwei Friedemänner im Bezirk predigen. Das ist schön. Der andere Friedemann über Kolosser 3. Ich sage euch den Text gleich. Aber ich liebe die Gemeinde Jesu. Das ist wirklich für mich ein unglaublich schönes Geschenk. Paulus hat mal im Römerbrief geschrieben, Römer 15, da spricht er von seinen Reiseplänen und er sagt, ich bin auf dem Weg nach Spanien und ich möchte euch gerne noch besuchen, zwischendrin in Rom. Und dann schreibt er in Römer 15, um euch noch ein wenig zu genießen. Das ist ein interessanter Ausdruck in Bezug auf Gemeinde, Gemeinde genießen. Wir gebrauchen Genuss, wenn es ums Essen geht. Aber das ist, wenn man das entdeckt, wie schön Gemeinde ist, Gemeinde Jesu, die er baut. Und für mich ist das in der Arbeit auch der Mission, aber das ist, begleitet mich mein ganzes Leben lang, dass ich einfach mich freue an dem, was Jesus Christus heute in dieser Welt tut. Ich bin groß geworden in einer Familie, ist für mich eine unverdiente Gnade, mit Eltern, die Jesus liebten und Jesus folgten. Mein Vater war Jahrgang 1911, also das ist graue Vorzeit. Und er hat über 50 Jahre lang Gottes Wort gepredigt und ich bin als Kind oft mit ihm gewesen. Und wir hatten immer Besuch zu Hause und die Leute kamen. Mein Vater war im überregionalen Dienst und das war eine ganz große Vielfalt, die wir erleben durften, auch aus der Gemeinde Jesu. Ich habe meine Eltern, meinen Vater, ich habe meine gesamte Kindheit und Jugendzeit niemals ein negatives Wort über andere Christen reden hören. Ich habe denen später mal dafür gedankt, weil das uns Kinder enorm geprägt hat. Und mein Vater hat auch viele Probleme mitgekriegt. Das ist nicht die Frage, sondern aber er wollte einen anderen Blick einfach wirklich uns vermitteln. Und das wünsche ich uns, dass wir diesen Blick haben auf die Schönheit der Gemeinde Jesu. Wir haben früher bei uns in der Jugend ein Lied gesungen, gibt es heute, glaube ich, auch noch das Lied, ich weiß es nicht. Komm heraus aus deiner Ecke, schau dich um und dann entdecke, dass noch andere Gottes Wege gehen oder so. Und der Refrain hieß immer, überall hat Gott seine Leute, freu dich doch daran. Ich weiß nicht, kennt jemand das Lied? Ja, war so mit der Klampfe, hat man das so richtig geschmettert. Und da geh nach Osten, geh nach Westen, geh nach Norden, geh nach Süden. Manchmal nicht in schönen Sälen, manchmal. Und das war einfach, ich konnte mir damals als Jugendlicher nicht vorstellen, was das bedeutet. Aber ich sehe das heute in der Missionsarbeit. Ich habe heute Morgen manche Nachrichten bekommen von Mitarbeitern von uns aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine, aus Armenien, aus Kirgisien, aus Deutschland. Und ich finde das so faszinierend, wie Jesus Christus seine Gemeinde baut. Und da kann man einfach nur sagen, Gott bewahre uns vor allem Pfusch am Bau und auch vor allem, was wir selbst machen. Was wir machen, das vergeht. Und was der Herr tut, das bleibt. Also ich genieße euch wirklich. Das ist, für mich ist das total, total ermutigend, auch in diesen Tagen, an diesem Wochenende. Und ich staune über euer Programm hier. Ich habe kein Smartphone dabei gehabt, sondern ich ein Bild gemacht. 14 Programmpunkte da für die kommende Woche und es scheint noch nicht alles zu sein. Und ich frage mich dann manchmal, wie ihr das macht. Wisst ihr noch, wer am letzten Sonntag hier gepredigt hat? Letzten Sonntag. Ja, und worüber hat er am letzten Sonntag gepredigt? Ich sage es dem Johannes auch nicht.
Allein Jesus.
Allein Jesus. Wisst ihr noch, am Montagabend, worüber der Johannes Hollmer gepredigt hat. Alexander darf jetzt nichts sagen. Der hat schon. Ja, vielen Dank. Wisst ihr noch so, was er gesagt hat da? Entschuldigt, dass ich so frage, aber ich kenne ja mein eigenes Herz. Und ich glaube, dass wir schon an der Stelle auch noch irgendwo nacharbeiten müssen, dass wir das, was wir alles hören, dass wir das aufnehmen und umsetzen. Ich hörte mal von einer Familie, die morgens am Tisch saß zum Frühstück und dann der Vater sagte, wir gehen jetzt gleich in den Gottesdienst. Und dann sagte der kleine Junge am Tisch, warum gehen wir denn in den Gottesdienst? Wir haben doch das vom letzten Sonntag noch gar nicht gemacht. Wir haben, und da müssen wir uns schon auch fragen, ich weiß nicht, ich bewundere euch, das ist keine Frage und ich freue mich an so vielem, was Gott auch an Frucht schenkt und an Vielfalt das, und was ihr investiert in das Leben auch der Kinder und jungen Leute. Ich finde das einfach unglaublich ermutigend und schön. Und auf der anderen Seite leben wir alle mit dieser Überforderung auch. Und wir haben bei uns in den Gemeinschaften, wo uns das wichtig ist, das Wort Gottes und so, wir haben 52 Sonntage und wir haben praktisch an allen Sonntagen ein anderes Thema. Und wir haben bei fast allen Sonntagen den Eindruck, das ist eigentlich das Wichtigste. Da predigt jemand über Weltmission und wir sitzen da und sagen, ja, da müssen wir unbedingt dran denken. Das haben wir viel zu wenig bedacht. Dann kommt nächsten Sonntag, spricht jemand über das Gebet, die Notwendigkeit des Gebets und Wichtigkeit und wir sagen alle, wir beten zu wenig, wir müssen mehr beten. Dann kommt der dritte Sonntag und dann ist Abraham und dann ist irgendein Mann Gottes in der Bibel und die Frauen sitzen da und sagen, ja, so einen Mann hätte ich auch gerne. Und dann ist das Thema. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und das viele Gute, was wir haben, das vertreibt manchmal einfach auch das Verarbeiten und dass wir dranbleiben. Ich weiß nicht, wie man das lösen kann. Manchmal ist es gut, wenn man Dinge wiederholt. Und wenn man vielleicht sich mal vornimmt, als Gemeinde, wir wollen mal ein Vierteljahr oder drei Monate oder einen Monat nur mit dem Thema uns beschäftigen, verschiedene Bibeltexte zu dem Bereich. Und dass man das einfach mal, dass man hilft, auch dem Einzelnen einfach das auch zu bedenken. Ich möchte jetzt über den gleichen Text sprechen und das gleiche Thema, das Johannes Hollmer am Montag hier hatte. Ich habe die Botschaft nicht gehört, aber ich kenne Johannes Hollmer ein bisschen und er liebt genauso wie ich Jesus. Und ich möchte das ganz bewusst tun, auch im Blick auf die Evangelisation. Aber ihr lebt ja eigentlich Evangelisation. Ihr habt ja, bei euch ist ja Evangelisation nichts Besonderes, habe ich so den Eindruck. Weil es ist ja euch ein Anliegen, hier das Wort Gottes einfach auch in den Mittelpunkt zu stellen, in den vielen Veranstaltungen, auch mit den Kindern und jungen Leuten. Wir haben gestern das bei dem Jugendtag gesehen. Also ich staune einfach darüber, die Offenheit auch für das Wort Gottes. Und jetzt lesen wir nochmal Matthäus 28. Matthäus 28. Matthäus hat ja diesen die Biografie von Jesus und sein Auftreten in einer besonderen Weise, geführt vom Heiligen Geist, auch zusammengestellt. Matthäus war es wichtig, die Reden Jesu zu überliefern. Und alles biografisch und alles, was passiert ist, ist zugeordnet zu diesen fünf Reden, die Jesus gehalten hat, großen Reden. Matthäus hat das in Aramäisch, oder Jesus hat in Aramäisch gesprochen und es gibt Versuche, das Griechische zurückzuübersetzen ins Aramäische und man hat festgestellt, dass Jesus so gepredigt hat, dass man das einfach ganz einfach lernen konnte. Das ist früher ein Prinzip gewesen in der Schule, dass man hörte und lernte. Das ist heute nicht mehr gegeben. Und Leute konnten das. Da konnten das Kinder und auch Erwachsene, die konnten hören und auswendig lernen. Mein Vater, der kannte über 1000 Lieder auswendig. Ja, die hatten nie ein Liederbuch in den Versammlungen. Da war einer, der vorne stand, der immer die Zeile reingerufen hat, die dann gesungen wurde. Und so hat eine ganze Generation hunderte von Liedern auswendig gelernt. Und das ist, Matthäus ist das wichtig, wirklich was zu setzen, was wir weiterzugeben haben von Jesus Christus, was er gesagt hat. Und Matthäus Evangelium und das Anfang des Neuen Testaments beginnt sehr eigenartig mit einem Stammbaum. Ich werde bei den Zelttagen an einem Abend darüber sprechen, warum das Neue Testament mit einer Namensliste beginnt. Das ist total langweilig, wenn man das bedenkt, so kannst du keine Aufmerksamkeit erregen. Aber das hat ja einen festen Grund. Und das trifft ja mitten in unsere Welt, unser Leben hinein. Und er schließt diesen Bericht über Jesus Christus, Matthäus 28, 18 bis 20. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Darum geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Soweit das heilige, irrtumslose Wort Gottes. Ich habe in meinen fast 30 Jahren jetzt in der Leitung der Mission für Südosteuropa habe ich vieles kommen und gehen sehen. Auch in der evangelikalen Welt. Und ich habe ich war ja sehr, sehr jung, als ich in diesen Dienst berufen wurde. Ich habe mich immer dagegen gesträubt, sträume ich auch heute noch. Aber du hast keine Chance, wenn Gott dich zieht. Aber das ist, ich habe so viele Programme gesehen, die Gemeinden gemacht haben, die in der Mission geschahen, neue Kongresse und alles Mögliche, was an Programmen und an Themen da gemacht wurde. Und bei vielen Sachen muss man nüchtern feststellen, außer Späßen nichts gewesen. Ich will das jetzt nicht schlecht machen, weil oft war das auch gut gemeint, aber ich bin mittlerweile oder seit einigen Jahren so, dass ich sage, wir müssen mal wieder einfacher werden. Und wir müssen ganz einfach das sagen, was Jesus Christus gesagt hat. Und wir müssen ganz einfach die Bibel auf den Tisch legen. Und wir müssen ganz einfach mit Menschen die Bibel lesen. Und wir müssen ganz einfach glauben und das nicht so kompliziert machen. Und dieses Wort hier ist ein bisschen auch so zu so einem Spezialwort geworden für Spezialisten für Evangelisation oder Weltmission. Aber das ist es nicht. Das hat Jesus Christus einer Handvoll jungen Männern gesagt, die alle Versager waren und die alle wussten, die sich das überhaupt nicht vorstellen konnten, was in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren passieren würde. Das war eine völlig neue Erfahrung und die konnten überhaupt nicht auf irgendetwas zurückgreifen, was sie in ihrem eigenen Leben an Erfahrungen hatten. Und Jesus Christus am Ende, bevor er zum Vater zurückgeht, Lukas berichtet das ja in der Apostelgeschichte 1, da sammelt er diese Leute zu sich. Es war ja letztlich ein Kreis. Wir wissen nicht, wer war wann da. Es sind 120 gewesen. Es sind im 1. Korintherbrief 500, die Jesus nach der Auferstehung gesehen haben. Aber ganz egal, wie viel das waren, Jesus steht da. Und er sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Ich habe drei Punkte dazu. Ich hoffe, dass ihr die mitnehmen könnt oder dass sie sich irgendwo im Herzen einbrennen. Das Erste, das, was wir hier in Vers 18 sehen, eine Behauptung, die nur Jesus Christus aufstellen kann. Eine Behauptung, die nur der Herr Jesus Christus aufstellen kann. Mir ist gegeben alle Gewalt, Exousia, alle Autorität im Himmel und auf der Erde. Das sagt jemand, der wenige Wochen vorher wie ein Verbrecher ans Kreuz geschlagen wurde und die Welt hat gelacht und gehöhnt und hat gesagt, ja, das ist ja, das gibt ja nichts. Was ist das für ein Gott? Was ist das für eine Behauptung? Und die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha in der Stunde der größten Erniedrigung den Triumph gehalten hat über alle Mächte in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das ist der Triumph des Gekreuzigten. Und wenn jemand sagt, ich habe alle Macht, ich habe alle Gewalt, wir haben heute viele in der Welt, die meinen, Macht zu haben. Und die Macht gebrauchen und missbrauchen und die Machtspiele machen. Wir kriegen das zum Teil mit in dieser Welt. Aber man muss sagen, das sind alles kleine Würmchen. Das sind alles kleine Schauspieler. Das sind alles Leute, von denen regiert in 50 Jahren oder in 100 Jahren keiner mehr. Manch vielleicht auch schon in einem Jahr nicht mehr. Aber wir hören das ständig, da haben Leute Macht. Und da steht Jesus da und er sagt in der kleinen Gruppe da, mir ist alle Macht gegeben. Der Vater hat dem Sohn diese Macht gegeben. Alle Macht. Und jetzt kann man das kompliziert entfalten, was das alles bedeutet. In Philipper 2 wird das ja in diesem Christus-Hymnus wird das beschrieben. Philipper 2 ab Vers 7. Er machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist ein Lied gewesen in der Urgemeinde. Dieser Christus-Hymnus. Das ist, jetzt kann man das versuchen zu entfalten und so, aber man kann das auch ganz anders machen, dass man einfach sich zu Hause eine Karte an die Wand hängt, auf der Jesus steht. Wir haben in der Mission, ich weiß nicht, ob ich die mal hier verteilt habe, so ein Lesezeichen gehabt, Jesus ist immer größer. Und dass man einfach weiß, bei allem, was ich höre, bei allem, was ich sehe, Jesus ist immer größer. Das ist wichtig. Das ist wichtig, wenn wir in die Politik schauen, in die Welt schauen, muss man nicht unbedingt, aber wenn man das tut und all diese Sprüche hört und diese Leute sieht, das ist, aber Jesus Christus ist immer größer. Er hat immer das letzte Wort, er hat auch das erste Wort. Durch ihn ist alles geschaffen worden. Aber das gilt auch für kleine Dinge in unserem Leben, für unseren Alltag. Wenn wir zum Arzt gehen und bekommen eine Diagnose, die katastrophal ist, die unser Leben auf den Kopf stellt, und du wirst erschlagen von so einer Diagnose, und nach Hause zu gehen und zu wissen, und Jesus Christus hat alle Macht über jeden Virus, über jede Krebserkrankung, über jeden Bruch und alles, was ein Mensch erlebt. Und wenn man persönlich irgendwo durchgeschüttelt wird und es Krisen gibt im Leben und Ehekrisen und Familienkrisen und alles Mögliche, zu wissen als Kind Gottes und Jesus ist immer größer. Und er hat alle Macht, jede Situation zu verändern. Das ist ganz einfacher Glaube. Und der Glaube, der kann nur fest sein und der kann nur wirklich einfach gelebt werden, indem man die Bibel sich nimmt und liest und sagt, da steht das. Wie oft haben wir das Gefühl, ich fühle nichts, ich sehe nichts, ich spüre nichts, ich kann mir auch alles nicht vorstellen, aber Glauben heißt, ich lese das, zeige mit dem Finger da drauf und sage, da steht das. Und dann dürfen wir beten, Herr, gib mir auch das Gefühl, gib mir auch die Gewissheit. Schenk, dass wir was erleben, das dürfen wir beten. Mit unseren Zweifeln und Fragen. Aber das hängt das nicht von ab. Gott hat nicht die Macht, wenn ich was fühle oder wenn ich etwas meine in der Hand zu haben oder verändern zu können. Er hat alle Macht. So einfach ist das. Das sagt dieser Herr. Und solange wir auf dieser Erde stehen und leben, gilt das. Und wenn wir im Himmel angekommen sind, sehen wir diese Macht und Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus. Aber macht das nicht kompliziert. Ich habe das bei mir zu Hause vor vielen, vielen Jahren gemacht oder am Schreibtisch. Jesus ist immer größer. Ich habe dann noch Jesus groß geschrieben. Dass man das vor Augen hat. Und wenn ich Nachrichten bekomme und wenn ich durchgeschüttelt werde, dass ich weiß, ich gucke da drauf, Jesus ist immer größer. Und er hat alle Macht. Das ist, und die Menschen sind verblüfft und sind bis heute verblüfft, weil die Gemeinde nicht machtvoll auftritt, seine Gemeinde. Die Macht und Stärke der Gemeinde liegt nicht in menschlicher Macht. Das ist immer schlecht gewesen, wenn Christen Macht bekommen haben über andere Menschen. Sondern unsere Macht, unsere Autorität ist Jesus Christus und ist die Botschaft des Evangeliums. Eine Botschaft, die abgelehnt wird. Vielen Dank für das Zeugnis, was wir eben gehört haben, da aus der Schule. Das ist das Normale, was man erlebt. Oder schlimmer, wenn du angelächelt wirst oder ausgelächelt wirst. Was ist das? Und du stehst da wie so ein begossener Hund und denkst, ja, wo ist denn jetzt Jesus? Und das ist, solange wir auf dieser Erde sind, unsere Autorität, die wir haben, ist Jesus Christus, den man nicht sieht und dem man einfach vertraut. Und das ist das Wort vom Kreuz, das ist das Evangelium, das diese Macht hat, tote Menschen lebendig zu machen. Das kann ich nur glauben, wenn der Herr mir das Herz dafür öffnet und ich dieses Vertrauen habe in sein Wort. Weil alles spricht dagegen. Aber lasst uns daran wirklich festhalten, in der Gemeinde und auch im persönlichen Leben, dass wir nicht auf Menschen vertrauen. Die Bibel ist radikal. Jeremia hat mir einer zum Dienstbeginn vor 28 Jahren mitgegeben, ein Wort, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Das war seine Ermutigung für meinen Beginn in der Leitung der Mission für Südosteuropa. Ich habe am Anfang nicht gewusst, was das heißt. Aber ich musste lernen und ich durfte lernen, was das bedeutet. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Und dass wir unser Vertrauen einfach auf Jesus setzen. Natürlich denkst du, ja, ich bete und was geschieht denn jetzt? Aber tut's einfach. Vertraut diesem Herrn Jesus Christus. Und das ist kein Kaugummiautomat oder irgendwo irgendein Schnellrestaurant und irgendwas Instant und dann läuft das, sondern da ist auch unsere Geduld gefragt, da ist unser Vertrauen. Und wie viele Geschwister, wie viele Kinder Gottes beten vertrauensvoll über Jahre und Jahrzehnte. Und es ist nicht vergeblich. Und es ändert nichts an der Macht Jesu. Das ist das Erste, was hier steht. Das steht am Ende vom Matthäus-Evangelium. Das ist die große Aussage. Jesus ist immer größer. Das Zweite, was wir hier sehen, ist ein Auftrag, Vers 19, den nur Jesus Christus geben kann. Weil er sagt, darum geht nun hin. So geht nun hin. Darum geht nun hin. Und jetzt ist die Grammatik hier wichtig, dass man sich da nicht irgendwo verliert. Es gibt einen einzigen Imperativ, eine Befehlsform. Und das andere, das sind alles Partizipien. Entschuldigt jetzt diese Grammatik. Ich finde das immer so, wenn unsere ausländischen Geschwister, wenn die Deutsch lernen müssen. Also die deutsche Grammatik, die ist eine, ich weiß nicht, wie Kinder das überhaupt lernen können. Aber wir machen das ja einfach im Nachsprechen und ohne das zu verstehen. Viele Deutsche kennen ja die Grammatik, ihre Grammatik nicht. Und ich komme aus dem Siegerland, wir haben einen Siegerländer Genitiv, den kennt ihr überhaupt nicht. Das ist, oder einen Dativ, Genitiv, den können wir nicht. Da kannst du jeden Siegerländer dran erkennen. Wenn jetzt hier ein Deutschlehrer ist und mich hört, der wird das mehrfach merken. Genitiv und Dativ, den vertausche ich. Ja, das ist mit Sprache. Aber ein bisschen ist gut, weil das hilft einem, eine Klarheit zu bekommen, was sagt Jesus hier? Der einzige Imperativ, die einzige Hauptaussage, Partizipien sind Formen, die muss man auflösen. Man übersetzt nicht Partizipien als Partizipien, so gehend, laufend, singend, tat er das, sondern das ist untergeordnet dem Hauptverb. Und die Hauptaussage hier, das geht leider in unseren Übersetzungen oft nicht richtig hervor. Die Hauptaussage, die Jesus hier macht, ist, macht zu Jüngern alle Völker, macht zu Jüngern. Das ist die Hauptaussage. Das ist der einzige Imperativ, das Vollverb, macht zu Jüngern. Und dann gibt es vier Partizipien, die man normalerweise übersetzt, ich weiß nicht, wie das hier in der Schlachter gemacht worden ist, kann man sehen, aber die muss man eigentlich übersetzen, macht zu Jüngern, indem ihr hingeht. Macht zu Jüngern, indem ihr zu allen Völkern geht, indem ihr tauft, indem ihr lehrt zu tun. Das ist dem untergeordnet. Man muss aufpassen, dass das nicht ein Partizip, eine untergeordnete Form, plötzlich zur Hauptaussage wird. Man kann auch in der Gemeinde vieles Richtige sagen, aber es ist trotzdem falsch. Weil es einen Stellenwert bekommt, den er von der Schrift nicht hat. Jesus sagt hier den Jüngern, und er sagt es dieser Leute, und er sagt es uns durch sein Wort, macht zu Jüngern. Das ist natürlich auch eine Formulierung, wo ich auch erstmal schlucken muss und denke, ja, das können ja nur Spezialisten machen. Das klingt ja schon so gewaltig. Was will ich, kleiner Mensch, denn da irgendwo erreichen können durch? Aber das ist gar nicht kompliziert. Das ist ganz einfach. Und das will ich euch zeigen hier. Warum? Und das ist eine Folge der Autorität von Jesus, dass wir eine Verantwortung haben, hinzugehen. Gott liebt die Welt und deshalb will er, dass seine Gemeinde, seine Nachfolger diese Botschaft von ihm weitergeben an andere. Das ist das ganz einfache Prinzip. Gott braucht uns nicht. Gott könnte auch einfach durch ein Signal am Himmel weltweit und eine Stimme, könnte er alle aufrütteln und sich sichtbar machen. Das ist ja nicht eine Frage der Machbarkeit. Aber er hat diese Methode gewählt. Nein, ich schicke Menschen, einfache Frauen und Männer, Kranke und Gesunde, Alte und Junge, alle sind alle Versager. Da brauchen wir nichts mehr zu beweisen. Und die schickt er und sagt, ihr macht. Und ihr macht das, weil ich es euch sage. Das ist ja immer eine Frage, auch wenn man unterwegs ist, jemand einlädt zu Zelttagen oder in die Gemeinde einlädt oder was auch immer. Wer bist du? Warum lädst du mich ein? Und wir sagen einfach, ja, weil Jesus mir das gesagt hat. Ja, wer ist Jesus? Ja, und dann sage ich ja, das ist der, an den ich glaube und den ich liebe und dem ich vertraue und dem ich gehöre. Und deshalb mache ich das. Ich mache das doch nicht aus mir heraus. Und das ist schön auch, dass ihr so unvoreingenommen auch Menschen einladen könnt. Es geht ja nicht darum, ihr kriegt ja dann nicht da irgendeine Bonuszahlung auf Konto überwiesen. Ich habe früher als Jugendlicher mal gesammelt für eine Gesellschaft zur Rettung von Schiffbrüchigen. Hat uns jemand da in dieses Schneeballsystem eingebaut. Wir waren eigentlich viel zu jung, dass wir von Haus zu Haus gehen durften und Geld einsammeln. Aber wir haben 10% der Spenden haben wir gekriegt. Ja, so viel konntest du, das war unglaublich. Und wir kannten ja den Dorf alle. Die Leute haben ja aus Mitleid an uns, haben die ja Geld gegeben. Und wir haben nur die Organisation, die kriegte ja kaum noch was. Aber das war ihr Prinzip, so Leute einzusetzen. Aber ich muss mich ja heute noch bei allen entschuldigen, was ich da gemacht habe. Aber das war so. Aber als Gemeinde, es darf nicht um Geld gehen. Es darf nicht, und es geht auch nicht um Geld. Und das ist, dass wir tun das, weil Jesus das gesagt hat. Und Macht zu Jüngern, was bedeutet das? Was heißt das ganz einfach? Wir lesen das immer wieder in der Bibel. Dieses Wort, das Jesus hier gebraucht mit diesem Jünger, es gibt das Hauptwort und auch das Tätigkeitswort, das kommt 264 Mal, kommt das vor, dieses Jünger machen, Mantano, das ist, jeder wusste eigentlich, was das heißt. Das heißt, das ist bei Lehrern und Schülern das Verhältnis. Leute in Verbindung bringen, Menschen zu Jesus zu bringen, das heißt das. Und Jesus zu den Menschen zu bringen. Das heißt Jünger machen. Das ist kein Programm mit 12 Lektionen und 18 Lektionen und 24 Lektionen und ich muss mich jetzt da hinsetzen und weiß nicht, was ich auf die Fragen antworten soll. Nee, einfach Jesus Christus zu den Leuten bringen. Wie geschieht das? Ganz einfach, indem ich Bibelworte, indem ich die Botschaft des Evangeliums zu Menschen gebe, in schriftlicher Form oder mündlich. Das ist, ja, das sagst du ja, ja, da kommt doch nur ein Buch dahin zu den Leuten. Da sollte man eine Stelle lesen oder kennen, ich nenne euch die einfach, die muss man eigentlich nur einmal gehört haben, dann sollte das klar sein, im Kolosserbrief, Kolosser 1, Vers 5 und 6, da schreibt der Apostel Paulus von dieser Hoffnung, von diesem Evangelium, habt ihr vorher schon gehört, im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst. Hier macht er grammatikalisch einen Fehler. Wenn man den Text liest im Griechischen, hat er einen Fehler gemacht. Aber die Bibel hat keinen Fehler, sondern hier steht ganz bewusst, hier wird von dem Wort der Wahrheit, normal müsste Pronomen müsste sächlich sein. Aber er verwendet das Personalpronomen. Das Evangelium ist zu euch gekommen, der ist zu euch gekommen, sagt er. Da ist Christus zu euch gekommen. Das ist interessant. Wir sagen, wir haben jemand nur was weitergegeben von Jesus. Wir haben Jesus in den Mund genommen, ins Gespräch gebracht. Wir haben von Jesus erzählt. Wir haben jemand ein neues Testament geschenkt. Wir haben jemand eine Karte mit einem Bibelwort gegeben. Und die Bibel sagt, da kommt Jesus zu Menschen. Das ist so einfach. Wir sind nur so dumm, dass wir oft den Herrn Jesus Christus überhaupt nicht ins Gespräch bringen, mal irgendwo. Aber ihr macht das natürlich. Das ist Menschen zu Jesus bringen und Jesus zu den Menschen bringen. Und dieses Schülersein, dieses Jüngersein, ein Schüler ist nie über seinem Lehrer. Das heißt, dass Menschen in eine Beziehung kommen zu dem Schöpfer ihres Lebens und zu dem, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alle Macht hat und der am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Das ist dieses auf Jesus hören, Jesus lieben, auf Jesus warten. So beschreibt das Petrus mal in seinem Brief an Gläubige, die Jesus nicht persönlich gesehen haben. Das ist Beziehung. Dass ein Mensch anfängt, plötzlich über Jesus Christus nachzudenken. Der kann sich ärgern, der kann schimpfen, der kann fluchen, der kann lachen, der kann weinen. Aber da entsteht etwas. Und dafür beten wir, dass da was entsteht. Und dieses, wenn Jesus unser Lehrer ist, und das ist er sofort, diese Beziehung, diese Autorität, die in das Leben eines Menschen, da redet jemand plötzlich in mein Leben rein. Ja, das ist anmaßend. Gottes Wort ist anmaßend. Und die Frage stellt sich natürlich, warum, wer gibt dir das Recht, wer gibt Christen das Recht, sowas zu sagen? Wir gelten in der Welt natürlich heute als gefährlich und als intolerant. Und die Leute haben Recht, mit vielem in der Kritik haben Gegner Recht. Ja, es ist so, aber ich kann ja nichts ändern an diesem Wort. Ich gebe ja nicht mein Wort weiter. Und dass das deutlich wird, diesen Gehorsam, den wir haben zu diesem Herrn, dass wir auf seinen Willen hören, auf sein Wort hören. Das ist das ganz alte Prinzip, das gibt es schon auch im Judentum, war das ganz fest verankert in 5. Mose 4. Das ändert Mose das Volk nochmal daran, als sie am Sinai waren. Und als sie das Wort bekamen, 5. Mose 4, Vers 10. 4. Mose 4, Vers 10. Nee, brauchst du nicht, ist gut. Gestern kam immer schnell, stand das Wort schneller da, als ich was gesagt habe. Ich habe nur gefragt, woher die das wissen. Da heißt es hier, an dem Tag, an dem du vor dem Herrn, deinem Gott, am Horeb standest, als der Herr, als Jahwe zu mir sprach, versammle mir das Volk, dass ich sie meine Worte hören lasse, die sie lernen sollen, um mich zu fürchten, all die Tage, solange sie auf dem Erdboden leben, und die sie ihre Kinder lehren sollen. Das ist ein Schlüsselwort für das Verständnis. Das ist Matthäus 28. Versammle mir das Volk, dass sie meine Worte, dass ich sie meine Worte hören lasse, die sie lernen sollen. Das ist jünger werden, um mich zu fürchten all die Tage. Das ist die Gottesfurcht. Das ist keine Angst vor Gott, sondern ist diese Achtung vor Gott. Dass Gott immer Recht hat, dass Gott immer größer ist. Und dass er diese Autorität ist, solange sie auf dem Erdboden leben und die Verantwortung, die sie ihre Kinder lehren sollen. Macht zu Jüngern, das ist das, was wir tun sollen mit Menschen. Und das ist ja erstaunlich, wie Paulus, wir lesen in der ersten Missionsreise, die Paulus durchführte, Apostelgeschichte 14 steht das dann, wo er dann rumgeht, wo er mit seinem Mitarbeiter und wie sie das Evangelium, und da steht dann einfach, dass viele da Jünger, sie haben viele zu Jüngern gemacht. Apostelgeschichte 14, Vers 20 oder 21. Sie haben viele zu Jüngern gemacht. Fragt sich, ja, was haben die denn da gemacht? Ja, die haben Menschen in Verbindung mit Jesus gebracht. Und lasst uns das nicht so kompliziert machen. Und da gehört die Gottesfurcht zu, und die Gottesfurcht führt immer zum Gehorsam. Das ist das Geheimnis. Ich höre Gottes Wort, ich achte Gottes Wort, ich fürchte ihn, und das führt mich dazu, seinen Willen zu tun. Ich muss nicht seinen Willen tun, ich will seinen Willen tun. Kriegte ich früher immer gesagt, wenn man auf die Straße samstags geschickt wurde, die Straße zu kehren. Und das sagten meine Eltern oft, man hat ja ein entsprechendes Gesicht dann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus eigener Erfahrung oder so oder mit euren Kindern. Aber dann habe ich oft gehört von meiner Mutter oder meinem Vater, tu es einfach dann und mach es einfach mit Freude, dann ist es leichter. Hat nicht immer geholfen, aber es war ein wichtiger pädagogischer Grundsatz. Das ist, einfach machen. Ohne da lang zu diskutieren. Ich verstehe auch vieles in der Bibel nicht. Aber ich stehe da drunter. Ich muss es einfach machen. Und ich will es machen. Und ich weiß, dass es gut ist. Also das ist, da gehört zu diesem Lernen natürlich vieles andere dazu. Auch interessant ist, dass im Hebräerbrief, in Hebräer 5, Vers 8, sagt das die Bibel, dass wir den Gehorsam lernen durch Leiden. Da wird der Blick auf Jesus Christus gerichtet, wie er gehorsam war dem Vater und das den Gehorsam erfüllt hat durch Leiden. Das ist ein ganz tiefgehender Gedanke, den wir ja, wo viele von uns auch durchbuchstabieren. Diese Zeiten, wo wir leiden müssen und wir lernen daran den Gehorsam. Und da gibt es viele andere Beispiele, die man da finden kann. Und da stehen die vier untergeordneten Sachen: hingehen. Hingehen, ja, hingehen zu allen Völkern. Das ist ganz einfach. Gott liebt diese Welt. Es gibt nicht nur Dorf Chemnitz auf der Welt. Ihr seid unheimlich lieb und sympathisch und vielleicht würde der Globus von Dorf Chemnitz und ein bisschen noch ein paar Orte in der Umgebung, würde vielleicht dem einen oder anderen reichen, so wie das bei mir in meiner Heimat auch ist. Da hat man genug. Aber es gibt halt noch mehr Menschen. Und wir haben Menschen und heute reisen Leute im Urlaub überall hin. Überall im Ausland sind Ausländer immer interessant. Aber bei uns ist natürlich dann anstrengend. Aber wir sollen hier keine Politik betreiben, sondern wir sollen das Evangelium weitergeben. Und wir haben so viele Möglichkeiten. Gott weiß, dass wir so ungehorsam sind, dass wir nicht mehr so viele Missionare senden in die Welt. Da schickt er halt die Leute zu uns. Und da passiert was. Da sind so viele Geschichten, Menschen, Ausländer, die hier zum Glauben gekommen sind, und das geschieht immer und immer wieder und die dann zurückgehen auch in ihre Länder als Missionare. Wir haben das erlebt, als die Gastarbeiter nach Westdeutschland kamen in den 1950er, 60er Jahren, Türken und Jugoslawen, Spanier, Italiener, die kamen, die jungen Männer kamen. Heute, wenn ich diese Gemeinden sehe bei uns, war letzte Woche da in der spanisch sprechenden Gemeinde, wo Leute aus 22 spanisch sprechenden Ländern in der Gemeinde sind. Diese Gemeinden senden Missionare in alle Welt. Durch Spanier, die hier zum Glauben gekommen sind, sind zurückgegangen in ihre Länder. Da sind Gemeinden entstanden in Gebieten, wo es nie Christen gab. Das ist so gewaltig. Und deshalb hingehen. Wir haben das am Freitag gesehen, geht hin an die Hecken und Zäune. Hingehen, geht schnell, geht überall hin, alle sind eingeladen. Und dieses Taufen, indem ihr sie tauft, das ist, jetzt kann man eine Taufdiskussion führen, darum geht es aber hier nicht, sondern es geht um die Taufe als Zeichen Gottes, als Zusage Gottes, die man nur im Glauben annehmen kann. Da muss man sich nicht drüber streiten, da gibt es unterschiedliche Verständnisse. Aber wichtig ist, dass das ein Zeichen Gottes ist, so wie das Mahl auch ein Zeichen ist. Und dass das im Glauben angenommen wird. Und dann sagt er, indem ihr sie lehrt zu halten. Hier steht nicht, indem er ihnen ganz viel Wissen vermittelt und ganz viel Theorie, sondern er sagt, indem ihr sie lehrt zu halten. Hier ist die Jüngerschaft, hier ist die Beziehung, die wir haben zu einem anderen gemeint. Dass wir Menschen nicht nur sagen, du musst das machen, sondern komm, ich mache mit dir zusammen das, was Jesus gesagt hat. Ich bin mit dir unterwegs. Das ist der Auftrag der Gemeinde auch, einander zu helfen. Geht nicht darum, dass wir uns ständig den Kopf waschen und sagen, was der andere falsch macht, sondern sagt, wir gehören zusammen, wir helfen einander. Es sind einige, die sind schwach im Glauben, einige haben jung angefangen, andere sind schon alte Hasen und da ist keine Uniform. Und dann hilft man sich gegenseitig. Und das hilft nicht, wenn man einfach sagt, man muss. Man muss ja dann auch helfen, wie mache ich das denn? Wie gehe ich denn jetzt um, wenn ich in der Situation bin? Wie mache ich das denn, wenn in meiner Ehe eine totale Krise ist? Wie verhalte ich mich denn jetzt als Jünger Jesu? Was ist, wenn ich arbeitslos bin und verzweifelt bin und alles? Was mache ich, wie mache ich das mit dem Glauben? Wir brauchen da einander. Und das geschieht ganz oft, wenn man gerade im dörflichen Charakter, wo hoffentlich noch ein bisschen mehr Dorfgemeinschaft ist, geschieht manches etwas einfacher als im städtischen Umfeld. Aber wir müssen das wollen, einander helfen und lehrt sie zu tun. Das ist wichtig. Und das dritte und letzte hier noch kurz, Vers 20, ein Trost, den nur Jesus schenken kann. Also eine Behauptung, die nur Jesus aufstellen kann. Vers 18, Vers 19, ein Auftrag, den nur Jesus Christus geben kann. Und drittens, ein Trost, den nur er schenken kann. Ich bin bei euch. Jetzt ist hier ein Wort wichtig. Jesus Christus sagt hier nicht, ich bin bei dir. Sondern er sagt hier, ich bin bei euch. Das ist nicht ganz so nebensächlich. Und Jesus Christus gibt die Verheißung hier denen, die unterwegs sind, die gehen. Und er gibt diese Verheißung einer Gemeinschaft. Wir müssen aufpassen, dass der Individualismus nicht unseren Glauben auffrisst. Ich und mein Jesus. Sondern wir finden ganz viele Verheißungen in Gottes Wort, die der Gemeinde gegeben sind, die der Gemeinschaft gegeben sind. Und die erleben wir, wenn wir die Gemeinschaft leben. Das ist, Gemeinde Jesu ist nicht ich und mein Jesus, sondern ich komme zusammen mit anderen im Namen unseres Herrn Jesus Christus, wo zwei oder drei sich versammeln in meinem Namen. Da ist immer die Gemeinschaft gemeint. Deshalb sucht die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft von Gläubigen ist ein Ort, wo ich diese Nähe Jesu in besonderer Weise erfahren darf, dieses Wirken Jesu. Jesus ist nicht überall. Ich gehe jetzt in den Wald und ja, er hat alles geschaffen, aber ich kann jetzt nicht einen Baum umarmen und sagen, jetzt habe ich Jesus umarmt. Sondern er ist da, wo seine Leute sich in Gottesfurcht vor ihm versammeln. Und das soll ich den Ort suchen. Das ist für viele Menschen, die zum Glauben kommen, die aus dem Animismus kommen, die aus ganz schwierigen Verhältnissen, ist Gemeinde, diese Gemeinschaft, das ist kein Gebäude, da hängt das nicht dran. Sondern es sind Menschen, die sich versammeln. Die können sich auch im Wald versammeln. Das ist ein guter Ort. Wir sind auch grundsätzlich wasserfest. Ich habe in der Corona-Zeit, da habe ich ja Sachen erlebt. Ich bin ja unterwegs gewesen, immer. Und habe jeden Sonntag Gottesdienste gehabt. Und ich habe fast jeden Sonntagabend mal gehabt. Und ich habe immer den Leuten Nachhilfe gegeben, wenn man sich nicht treffen konnte in einem Raum. Ja, Gott hat die ganze Welt geschaffen da. Da gehen wir in den Wald. Wo ist das Problem? Ja, es regnet. Ja, ist der Mensch besteht doch nicht aus Zucker. Ich bin als Siegerländer, komme ich mit Wasser zum Welt. Es gibt nur Regen. Warmen Regen, kalten Regen. Stürmischen Regen. Wir haben in unserem Dialekt 30 verschiedene Worte für Regen. Ja, aber oft scheint auch die Sonne. Aber das ist, Mensch kann sich auch im Regen treffen draußen. Ja, kann ich kein Beamer aufstellen? Ja, dann mache ich ohne Beamer. Ja, dann, wo ist das Problem? Und das ist ein Ort, ein Zufluchtsort. Deshalb, wenn es euch schlecht geht, gebt nicht dem Feind nach, dass ich sage, ich habe jetzt Kopfschmerzen oder ich habe jetzt lauter Probleme, ich kann jetzt nicht in die Gemeinde gehen, sondern gerade da den Ort suchen. Und ich muss nichts leisten und ich muss nicht stark sein und ich muss nicht reden und ich muss nicht beten und ich darf einfach da sein. Das ist eine Verheißung, die der Herr geschenkt hat, die wir natürlich auch persönlich erleben, aber hier gibt er die Verheißung bewusst der Gemeinschaft, derer, die gehen und dass wir, ihm ist die Gemeinde so wichtig. Deshalb liebt die Gemeinde, schätzt die Gemeinde und ich finde dieses Wort, das ist einfach so ein Grundverständnis für Christsein, für Glauben. Deshalb muss man da eigentlich ein halbes Jahr jeden Sonntag drüber predigen. Dieses eine Behauptung, die nur der Herr Jesus aufstellen kann. Jesus ist immer größer. Nehmt das mit. Das Zweite, ein Auftrag, den nur Jesus geben kann, überlegt einfach, seid Teil durch persönliches Gehen, durch Gebet, durch Gaben, die man gibt für andere, dass dieses Evangelium verkündigt wird. Und ein Trost, den nur Jesus schenken kann. Ja, es kommt eine Zeit, wenn Jesus wiederkommt und bis dahin gilt, er ist bei uns. Das ist ja sein Name, der gegeben wurde. Matthäus 1, er wird Immanuel genannt. Gott mit uns. Da liegt der ganz große Trost drin und das dürfen wir und seine Gegenwart dürfen wir erleben im Gehen und auch in unserem Versammeln das wir haben zu Hause mit anderen Geschwistern. Sucht diese Gemeinschaft. Wenn ihr zusammen seid irgendwo, sprecht über Jesus Christus, tut die Bibel auf den Tisch. Das ist so unkompliziert, so einfach. Und der Herr wirkt in diesem Moment. Und wir brauchen ihn. Und das wünsche ich euch weiter. Und so der Herr will, sehen wir uns das nächste Mal im September, wenn ich nicht Sehnsucht bekomme, euch vorher zu sehen. Aber ich denke mal im September. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass deine Worte so klar und eindeutig sind. Danke für dieses Befreiende, dass du größer bist als alles, was uns begegnen kann. Und danke, dass du uns schickst, weil du selbst uns gebrauchen möchtest. Unsere Schwachheit, unser Versagen, unser Stottern, unser Zweifeln und alles, was wir haben. Aber danke, dass wir nicht uns den Leuten bringen, sondern dass wir das Evangelium bringen. Gib uns immer wieder die Freude und den Mut, dich ins Gespräch zu bringen, auch in den Begegnungen in unserem Alltag. Und danke für diese Verheißung, dass du bei uns bist. Herr, ohne dich können wir nicht leben und wollen wir nicht leben. Und stärke du, besonders auch die im Moment sich sehr schwach vorkommen, die angefochten sind. Und danke, dass du uns trägst, auch in der Not. Danke für die Zeichen, die du gegeben hast, auch das Zeichen des Mahles, und dass es wir dadurch ermutigt und gestärkt werden, so gewiss wir davon nehmen, so gewiss hast du dieses Opfer für uns vollbracht und dürfen wir im Glauben an dich leben, zu deiner Ehre. Amen.